das ist eigentlich die Stärke der Menschen, dass sie auch im Claim-Management, im Brutalen, eben Strategien entwickeln zu ihrem Vorteil. Und jetzt müssen wir das aber umpolen, dass sie einen Vorteil haben, wenn sie Best for Project machen. Also wenn sie zusammenarbeiten, wenn sie kollaborativ arbeiten und Best for Project erzeugen.
Die Zukunft baut mit. Der Riederbau Podcast. Dein Draht in die Baubranche.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Zukunft baut mit, dem Podcast von Riederbau. Wie immer begrüße ich Anton Rieder bei uns im Studio. Hallo Anton.
Hallo.
Diesmal geht es um ein Thema, das die Bauwelt in den kommenden Jahren massiv prägen wird. Das Zusammenspiel, ja das Zusammenwachsen von Mensch und Maschine. Wie verändern Technologien das Bauen und was braucht es, damit der Mensch dabei nicht auf der Strecke bleibt? Genau darüber sprechen wir heute mit Carina Breitwieser, die Praxisstrategie und Forschung auf besondere Weise verbindet. Herzlich willkommen.
Hallo von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Du hast Bauingenieurwesen an der TU Wien studiert, einen Master in Soil Mechanics and Dynamics am Imperial College in London absolviert und sie ist zudem ausgebildete Mentorin, aber das kannst du uns gleich selber erzählen. Herzlich willkommen bei uns. Carina, vielleicht machen wir so den Anfang, bevor wir in die großen Zukunftsfragen einsteigen, dass wir uns erstmal auf deinen Weg konzentrieren. Du hast viele Jahre in der operativen Praxis verbracht und dann den Schritt gewagt hinaus in Richtung Forschung, in Richtung Beratung. Warum war das für dich der richtige Weg?
Also ehrlicherweise wäre ich ziemlich sicher bis zur Pensionierung bei der Wagner Biro geblieben, aber die ist 2018 in Konkurs gegangen und das war so ein Schubs, einen neuen Schritt zu wagen. Und ich habe damals die Chance bekommen, auf der TU eine Forschungskooperation zu einem meiner Lieblingsthemen, Digitalisierung, zu machen mit Wiener Berger. Und da habe ich dann ganz viel neue Dinge lernen dürfen, auf meine Erfahrungen aufbauen und das dann mit dem Beratungsunternehmen kombinieren. Und das war schon eine tolle Gelegenheit, meinen Horizont zu öffnen.
Hast du auch während deiner Zeit in der Praxis schon gemerkt, dass es größere, tiefgehendere Veränderungen braucht, also dass das System Baubranche verändert werden muss?
Also dass etwas verändert werden muss, das ist mir immer ganz von Anfang an klar. Also ich bin jemand, der immer auf die Potenziale schaut, wie man was verbessern kann, wie man was effizienter machen kann. Ich bin so ein richtiger Effizienzhysteriker. Und dann ist natürlich der Schritt hinaus zu denken, im Projekt, im Unternehmen, das dann auf die Branche zu übertragen, eigentlich ganz logisch. Aber auch ganz besonders, weil natürlich Österreich ein besonderer Markt ist und ich war sehr viel international unterwegs.
Anton, wann war denn in deiner Karriere der Punkt erreicht, wo du gemerkt hast, es reicht nicht, Einzelprobleme zu lösen, sondern man muss ans System ran?
Ja, ich glaube, das war dann schon relativ früh für mich klar, dass die bestehenden Systeme irgendwann ihre Grenzen kommen. Habe mich nicht so ganz wohl gefühlt in dieser alten Bauwelt, das gebe ich auch ganz offen zu. Ich habe die irgendwie teilweise ein bisschen absurd gefunden und bin relativ rasch in meiner Bauleitertätigkeit draufgekommen, dass wir andere Kooperationsmodelle, andere Abwicklungsmodelle brauchen und diese erste Voraussetzung sind, dass sie auch Technologie besser durchsetzen kann. Denn das ist ja heute eine der großen Barrieren, dass wir Zusammenarbeitsmodelle haben, die aus der analogen Zeit kommen und dann wollen wir sie digitalisieren und dann kommen halt irgendwie drauf, dass es keinen durchgängigen Datenfluss gibt, dass es keine ausgeprägte Teamkultur gibt, weil die kann es ja gar nicht geben, wenn alles projektorientiert wieder neu zusammengewürfelt wird, dass wir dort auch keine Anreize haben, Technologie einzusetzen oder produktiver zu werden. Die Anreize entstehen auf einmal aus dem Vertrag und dem Claim-Management. Also ich habe relativ früh gemerkt, dass wir da irgendwie falsch abgebogen sind und deshalb haben wir auch als Firma Riederbau sehr früh begonnen, einzelne Technologiepunkte dann bei uns im Unternehmen einzuführen.
Bevor wir jetzt weiter auf das Thema Kollaboration eingehen, möchte ich Karin nochmal fragen, wie schafft man es denn, diesen Schritt zu machen von diesen Problemen aus der analogen Zeit, über die Anton gerade gesprochen hat, hin zu einer neuen Vorstellung, zu einem neuen Tun?
Das ist natürlich schon ein schwieriger Weg, weil man sich von den alten Denkmodellen trennen muss. Und das fällt uns, glaube ich, gerade in der konservativen Baubranche, wir sind immer noch im Denken sehr konservativ, eigentlich schwer. Und da braucht es auch ein Stück weit die Möglichkeit, herauszusteigen, mit einem anderen Blickwinkel draufzuschauen, sich auch bei ganz anderen Branchen, ganz anderen Feldern Anregungen zu holen. Ja, und sich dann wirklich zu trauen, das eigene Denkmodell in Frage zu stellen und neu zu formen.
Und damit sind wir schon beim großen Ganzen im Kleinen. Und da möchte ich jetzt auch hin. Anton, du hast schon angesprochen, die Kollaboration ist total wichtig. Und zwar die Kollaboration zwischen Menschen, aber auch die Kollaboration zwischen Unternehmen. Kannst du da deine Beobachtungen teilen und vielleicht nicht nur die Beobachtungen teilen, sondern auch eine Vision für die Zukunft entwickeln? Wohin sollen wir uns da bewegen?
Ja, ich glaube, das ganze Thema Kollaboration oder Zusammenarbeit war am Bau früher schon einmal besser. Ja, dort war man sehr nah am Projekt und hat sich dafür interessiert, dass das Projekt gut wird. Dann so irgendwann einmal so, keine Ahnung, in den 90er Jahren hat es ja begonnen, dass sich die Ebene verlagert hat, mehr oder weniger auf eine rechtliche, juristische Ebene und wir nur mehr in die Verträge hineingeschaut haben. Und auf einmal hat sich alles auf das konzentriert, wie schaut der Vertrag aus, wie wickeln wir das ab, wie handeln wir das. Und damit war eigentlich die Kollaboration zerstört, weil du hast das Bauleiter in der Baubesprechung gar nicht einmal mehr die Wahrheit sagen getraut. Das hätte für dich nachteilig sein können. Ja. Also dann hat ja jeder aufgepasst, ja, was er dort tut. Ja. Oder du hast überhaupt gleich einen Juristen mitgenommen. Also ich glaube, das hat am Bau sehr, sehr viel hingemacht. Ja. Das waren so die letzten 20, 25 Jahre. Und jetzt merken wir aber, glaube ich, schon alle, dass das so nicht weitergehen kann, dass es dort irgendwo eine Veränderung braucht, dass es am Ende schon wieder um das Projekt und um den Projekterfolg und den Kundennutzen geht, ja, und nicht darum geht, sage ich jetzt mal, dass man juristische Spitzfindigkeiten dort austrägt. Interessanterweise dürfte es auch schwerpunktmäßig ein deutschsprachiges Phänomen sein in anderen Regionen der Welt, aber das weißt du vermutlich besser, läuft es ja vielfach anders ab. Die haben die Probleme in dem Ausmaß, glaube ich, so nicht, wie wir sie im deutschsprachigen Raum dort haben. Aber die Branche merkt jetzt, so geht es nicht weiter. Wir müssen das verändern, denn wir sind nicht produktiv, wir produzieren hohe Fehlerkosten, wir sind vielleicht nicht sehr attraktiv für junge Mitarbeiterinnen, ja, weil wir nur mal jeden Tag streiten wie die Streithanseln. Ja. Also wir müssen wieder schauen, dass wir dort uns um das Projekt kümmern und vor allem, und das geht dann einher, dann auch neue Technologien einsetzen. Und gerade wenn wir neue Technologien einsetzen wollen, dann braucht man eine andere Art der Zusammenarbeit. Ja, dann braucht es meines Erachtens Fixteams, es braucht ganz klare Datenflüsse. Wir können nicht mit diesen vielen Schnittstellen leben. Wir können nicht bei jedem Projekt irgendwie völlig andere Settings machen. Das funktioniert alles nicht. Wir brauchen dort eingespielte Sachen. Denn das geht nicht von heute auf morgen. Ja. Wenn ihr einen Roboter einsetzt, dann habe ich eine gewisse Rüstzeit, wie früher halt auch, bis das funktioniert, bis ich das gewohnt bin und erst dann werde ich produktiv. Ja. Da braucht es einfach dann auch wieder Fixbeziehungen zueinander. Ja. Es braucht fixe Lieferantenbeziehungen, fixe Zusammenarbeitsmodelle. Es braucht eine stärkere Integration von Planung und Ausführung. Also da braucht es wirklich wieder eigentlich einen anderen Zugang zum Bauen. Das Spannende ist, das haben wir ja schon einmal gehabt. Das war nicht immer so. Wir haben das schon einmal gehabt. Ich kann mich erinnern, unser Unternehmen, als es gegründet wurde 1956, da hat man, keine Ahnung, für die Gemeinnützigen gebaut. Da hat es einen Standardplan gegeben, eine Standardbaubeschreibung und der Vertrag war DIN A4 Seiten. Was kostet das Gebäude und Kubikmeter und bauten Raum? Ja, schlüsselfertig. Ja. Und den Rest haben wir dann kollaborativ innerhalb des Unternehmens abgewickelt. Und alles andere hat es einfach nicht gebraucht. Ja. Übrigens, das sind die Häuser, wo jetzt die Leute nicht mehr ausziehen wollen. Ja. Jetzt sind sie zwar am technischen Lebensende, man will sie schleifen und neu bauen, aber die Leute wehren sich, dass sie da raus wollen. Ja. Und das finde ich so spannend. Ja. Es hat uns eigentlich nichts am Produkt gebracht und am Projekt. Ja. Und das, glaube ich, muss man jetzt erkennen. Und deshalb braucht es eine andere Art der Zusammenarbeit. Das ist die Grundvoraussetzung, dass wir Technologie einsetzen können. Sonst ist der Einsatz sehr, sehr holprig.
Kooperative Vertragsmodelle sind eine Möglichkeit, um so einen Kulturwandel einzuleiten. Carina, stimmst du denn dem, was Anton gerade gesagt hat, zu und was sind dazu deine Erfahrungen?
Also er hat sehr viel gesagt und ich muss eigentlich allem zustimmen. Also meine Erfahrungen könnte ich vielleicht da jetzt ergänzen. International, da gibt es diese kollaborativen, partnerschaftlichen Vertragsmodelle eigentlich schon länger. Also die sind so um 2000 herum im englischsprachigen Raum entstanden und ich habe mit der Wagner Biro schon einiges erproben dürfen, auch gesehen, wo die Grenzen sind. Ich glaube halt, dass diese Vertragsmodelle auch wieder natürlich im Kern Verträge sind, dass es aber ganz wichtig ist, dass es da so ein bisschen eine Karotte vor der Nase gibt. Also dass die Leute auch immer ein Ziel haben, um auch Gewinn zu erzeugen, um einen Vorteil für sich zu zu formen, weil das ist eigentlich die Stärke der Menschen, dass sie auch unter ganz schwierigen Randbedingungen, auch im Claim-Management, im Brutalen, eben Strategien entwickeln zu ihrem Vorteil. Und jetzt müssen wir das aber umpolen, dass sie einen Vorteil haben, wenn sie Best for Project machen. Also wenn sie zusammenarbeiten, wenn sie kollaborativ arbeiten und Best for Project erzeugen.
Dann lasst uns jetzt tiefer in die Materie einsteigen und wirklich über neue Technologien sprechen. Du hast vorher schon das Projekt angesprochen, das du mit Wienerberger umgesetzt hast, BIM for BIM. Können wir das beispielhaft einmal besprechen, dass du uns da erklärst, was da die Rahmenbedingungen waren?
Also BIM for BIM, das wird den Anton sicher gefallen, weil es durchgehende Datenkette war, Single Source of Truth, also alle diese Elemente, von denen wir beide eigentlich überzeugt sind, dass es die in digitalen kollaborativen Projekten braucht. Vielleicht ein bisschen, um das für Außenstehende zu erklären, BIM ist Product Information Management, BIM wissen wir alles, Building Information Management, und es ist bei diesem Projekt darum gegangen zu schauen, wie kann ich das digitale Gebäudemodell füttern mit diesem umfassenden Universum an Produktinformationen. Und das ist eigentlich eine sehr komplexe Geschichte, weil es am Anfang noch gar nicht so viel braucht. Da brauchen die Planer vielleicht gerade mal die Geometrie und gewisse Funktionalitäten, weil sie ja produktneutral planen müssen. Und dann aber geht es in der Ausführung in einen Prozess, wo ganz viel an Informationen vom Produkt gebraucht wird. Der ganze Beschaffungsprozess, die Logistik, wie man das auf die Baustelle bringt. Dann bis zur S-Bild-Information, wo ich dann im fertigen Gebäudemodell die Dokumentation über die Produkte, die ich verbaut habe, brauche. Und wenn wir darüber hinaus denken, dann brauche ich diese Produktinformation den ganzen Lebenszyklus, den ganzen Objektlebenszyklus lang. Also wir haben uns da ein sehr komplexes Feld angeschaut und sind immer wieder darauf gekommen, ich brauche Daten, ich brauche durchgehende Datenketten, ich muss mal über Schnittstellen Gedanken machen und es geht darum, Doppelteingaben zu vermeiden und, und. Also dieses ganze Universum an ordentlichem Datenmanagement und an Zusammenarbeit.
Anton, wie wichtig sind solche Pilotprojekte, um sichtbar zu machen, was Digitalisierung tun kann für die Baubranche?
Ja, natürlich haben so Pilotprojekte eine hohe Bedeutung. Ich bin allerdings der Meinung, die sollten am besten gleich anhand praktischer Beispiele stattfinden.
Ja.
Ich halte es nicht sonderlich viel davon, wenn man so akademische Pilotprojekte macht, völlig entfernt von der Baustelle. Am besten sind, glaube ich, ein bisschen die Hands-on-Projekte, die dann wirklich in der Praxis an einem realen Projekt stattfinden. Und jeder hat irgendwelche Projekte, wo er was ausprobieren kann, ja, wo es also durchaus einen kooperativen Bauherrn gibt oder wo man selber was im Bestand hält, wo man solche Dinge probieren kann. Aber dann hat man gleich das sehr nah an der Praxis orientiert. Und was aber für mich immer sehr bedeutend ist, und da glaube ich, ist man sich in der Branche nicht ganz so einig, bin immer der Meinung, wenn man eine neue Technologie einsetzt oder ein neues Verfahren einsetzt, dann sollte es am Ende zu mehr Effizienz führen, ja, und sage jetzt einmal auch zu weniger Fehler führen. Das ist für mich das Kriterium, ja, wann neue Technologie Sinn macht. Und da habe ich den Eindruck, das sehen nicht alle so. Ja. Also manche haben dann einfach die Lust an der Technologie. Ja, und,
ja, das
dann
haben die Techniker schon.
Und dann wird das Ding irgendwie, ja, dann wird das irgendwie ausgebaut und wird zum Monster, zum Unbeherrschbaren. Und am Ende habe ich die neue Technologie, aber es ist teurer, dauert länger, ja, und macht nicht weniger Fehler. Und da bin ich einfach ganz anderer Meinung. Es muss am Ende irgendwie effizienter werden, es muss uns nützen. Und da braucht es, glaube ich, dann schon einen pragmatischen Zugang zu dem Ganzen und einen praktischen Zugang, dass man halt das Notwendige tut, ja, und das nicht aufbläht. Und das ist interessant, wenn man sich jetzt so die Studien anschaut, überhaupt über die Digitalisierung der Wirtschaft. Ja. Ich glaube, irgendwer hat einmal gesagt, ich sehe auf jedem Schreibtisch einen PC, nur in der Produktivitätsstatistik merke ich nichts davon. Ja. Wir werden trotzdem nicht produktiver. Dass es uns irgendwie als Gesellschaft eigenartigerweise gelingt, dann haben wir technische Tools, die uns weiterbringen würden. Aber diesen Fortschritt machen wir dann zunichte, weil dann fallen uns wieder 7 bürokratische Themen ein, die wir oben drauf packen und dann sind wir wieder gleich gescheit. Ja? Dann hätten wir gleich im Analogen bleiben können, einfach analog, ja? Oder kompliziert digital. Am Ende ist es gleich gescheit. Ja? Und dagegen verwehre ich mich. Und da müssen wir im Bau auch verdammt aufpassen, ja? Dass wir es nicht völlig übertreiben und vor allem völlig übersehen, was ist denn am Ende des Tages der Mehrwert, ja? Irgendwas zu tun und irgendwas zu machen. Also wem bringt es denn dann noch was? Und das Risiko sehe ich schon in dieser ganzen Digitalisierung. Und am besten sieht man es dann in den ganzen Standardisierungsgremien. Ja, die wachsen und wachsen, diese Standardisierungsgremien. Also, was weiß ich, BIM-Ausschüsse, glaube ich, haben wir jetzt Dutzende auf einmal. Ja, begonnen haben wir mit einem, jetzt haben wir Dutzende. Rauskommen ist bis dato eher nicht viel oder nichts, sage ich jetzt einmal, nichts Brauchbares. Wir haben da einfach eine Tendenz, insgesamt zu sagen, okay, und jetzt haben wir mehr Möglichkeiten, jetzt machen wir es so komplizierter. Jetzt sind die Rechner schneller geworden, jetzt können wir durchaus die Berechnung auch noch mal komplizierter machen. Aber am Ende kommt, sage ich mal, dieselbe Bemessung raus wie damals im analogen Zeitalter. Und da, glaube ich, braucht es schon eine Trendwende, dass wir sagen, okay, die Technologie sollte schon dazu beitragen, dass wir wieder effizienter und fehlerfreier werden. Das ist für mich das Maß der Dinge. Alles andere ist für mich absurd und da wäre ich mir komplett dagegen. Aber das ist ja teilweise schon ein Kampf gegen Windmühlen. Man kann, also es ist unglaublich, wie viele Leute das gibt, die davon überzeugt sind, ja, dass das super toll ist, wenn man noch ein paar Kleckleine auf den Christbaum aufhängen, ja, dass es dann toll ist. Ja. Und da glaube ich, ist die praktische Welt schon gefordert zu sagen, hoppala, das macht jetzt Sinn, das bringt uns weiter, aber das lassen wir weg, bitte. Also lasst uns in Ruhe mit dem.
Also ich finde auch, man darf da nicht digitalisieren um der Digitalisierung willen, nein, das wäre total falsch. Ich muss immer, so wie du auch gesagt hast, das Ziel vor Augen haben. Es geht um Produktivitätssteigerung. Das ist das, was wir eigentlich brauchen. Und da finde ich es halt auch ganz wichtig, dass man anfängt, Prozesse anders zu denken. Ich habe mit neuen Technologien, mit Digitalisierung andere Möglichkeiten. Und es ist nicht gescheit, einen analogen Prozess zu digitalisieren, sondern zuerst einmal zu überlegen, was kann ich denn mit der neuen Technologie, mit der Digitalisierung besser machen? Und sie dann überlegen, wie brauche ich die Daten, wie ist da Input-Output und dann erst, wer soll das machen. Und da dürfen Abteilungsgrenzen dann keine Denkgrenzen sein. Also da muss man schon auch bereit sein, ein bisschen Neues zu wagen und nicht zu verbürokratisieren.
Bevor wir jetzt zum Faktor Mensch dann kommen, möchte ich noch ein bisschen bei Construction Automation verweilen und dich, liebe Carina, fragen, was wäre denn alles schon möglich, wenn die Leute sich trauen würden, diese Technologien auch wirklich konsequent von A bis Z anzuwenden?
Naja, also bei was wäre möglich, bin ich dafür, dass man immer das mitdenkt, was du zuerst da gesagt hast, was ist sinnvoll möglich? Weil wir Techniker schon sehr leicht da hineinkippen, ui, die perfekte technische Lösung und da ist ganz viel möglich. Aber es geht eigentlich darum, die Sachen schnell in die Anwendung zu bringen, so schnell, als es irgendwie möglich ist, wirtschaftlich zu werden und daran zu lernen. Und das Feld ist von Construction Automation ist schon ein sehr breites. Da geht es auf der einen Seite um Modulbau, um Fertigteilbau, also dass ich möglichst viel unter kontrollierten Bedingungen fertige und dann am Gebäude nur mehr montiere, unter Anführungszeichen, was halt funktioniert in dieser Hinsicht. Da geht es natürlich ganz viel um robotische Lösungen, wo es echt schon einiges gibt, jetzt vielleicht noch nicht so erprobt in Europa, aber so wie du gesagt hast, schnell auf die Baustelle erfahren, lernen, wie man es besser macht. Und naja, da muss man natürlich auch KI mitdenken und die Möglichkeiten, die dann vielleicht KI in Kombination mit Robotics bringt. Und auch wenn es jetzt unsexy ist, aber das muss ich immer wieder betonen, und die Daten, ja, digitale, durchgehende Datenketten, Daten nutzen. Da liegt, glaube ich, ganz, ganz viel Möglichkeit, die es auch jetzt schon gäbe.
Da sprichst du dem Anton aus der Seele mit den Daten. Anton, trotzdem, ich möchte so gerne ein bisschen in die Zukunft schauen. Es wird so viel Ruhm an Möglichkeiten, man sieht einiges. Womit liebäugelst du gerade? Welche Technologien sind für dich jetzt so, dass du sagst, okay, das ist vielleicht der nächste Schritt, in die Richtung möchte ich mich bewegen?
Also wir haben uns in den letzten ungefähr anderthalb Jahrzehnten sehr intensiv mit der Optimierung der Planung auseinandergesetzt, der Optimierung des Planungsprozesses mit Building Information Modeling. Da sind wir mittlerweile sehr weit gekommen, da ist noch vieles vor uns. Aber da kann ich nachweisen, dass wir durchaus mittlerweile effizienter sind, als es am Markt üblich ist. Ja. Da können wir es noch inkrementell verbessern, aber dort werden die großen Sprünge nicht mehr drinnen sein. Also die finden jetzt eindeutig für uns im Hauptwertschöpfungsbereich auf der Baustelle statt. Ja, dort sind wir noch nicht so stark, sage ich mal, mit Daten und Digitalisierung durchdrungen, wie wir es vielleicht könnten oder bräuchten. Und dort, glaube ich, ist es eine Kombination aus einer natürlich effizienten Planung, das ist die Grundvoraussetzung, und dann Bausystemen, die durchaus unterschiedlich sein können, aber uns dort irgendwie auch entsprechend weiterbringen. Und da haben wir aber jetzt die große Gratwanderung zwischen einer extremen Systematisierung oder Standardisierung versus einer extremen Individualisierung. Mhm. Ja. Wir sind ja jetzt seit 2-3 Jahrzehnten gewohnt, dass wir sehr individuell bauen, weil wir es uns leisten konnten oder weil es nachgefragt und gewünscht war. Jetzt kommen wir drauf, jetzt wird es schön langsam teurer. Also der Maßanzug vom Schneider wird schon langsam unbezahlbar. Es wird uns jetzt doch nichts anderes übrig bleiben, wie in den H&M zu gehen und dort einen Standardanzug zu kaufen. Und jetzt beginnen halt diese Standardisierungs- und Systematisierungsthemen. Und das ist, glaube ich, schon die große Frage, wo wird es irgendwo enden? Ja, da werden jetzt oft Extrempositionen bezogen. Die einen sagen, alles muss sehr individuell sein. Wir machen 7 Runden Wettbewerb, bis wir das früchteste Gebäude am Ende rausbekommen haben. Und die anderen sagen, wir machen alles über die Fabrik. Das ist ja auch toll, ja. Und dafür sind wir super günstig. Und das ist jetzt die Frage, wo geht die Reise hin? Ich glaube, es wird beides geben. Ja, es wird für beides Bauaufgaben geben. Und beides wird seine Berechtigung haben. Und entscheidend ist halt, wo man sich dort irgendwo positioniert. Wir versuchen aufgrund der Region, unserer Betriebsgröße und den Kunden, die wir bedienen, irgendwo so ein bisschen den Hybrid-Modus einzunehmen. Ja? Einerseits doch noch relativ individuell bauen zu können, andererseits aber das individuelle Bauen dann zu zerlegen in Elemente und mit einem hohen Vorfertigungsgrad, einem hohen Standardisierungsgrad im Prozessablauf,
genau.
Und mit einem sehr effizienten Einsatz der Ressourcen. Und das kann dann sein, Personalressource auf der Baustelle, kann aber auch sein, und da spielt dann das Thema Bauen als autonom oder einfach Bauen eine Rolle, auch mit dem geringen Einsatz von Materialressourcen, durch dort Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, die wir halt dort auch haben, irgendwie am Markt noch eine Berechtigung zu haben. Und derzeit funktioniert das recht gut. Wir haben jetzt einige Hybridbauprojekte am Weg und wir sehen dort, dass wir dort einen Teil der Produktivität schon wieder heben können, die wir ein bisschen verloren haben. Ja. Das ist schon ein spannender Prozess. Ja. Jetzt hoffen wir halt, dass uns die Arbeit nicht ausgeht, weil nicht, dass dann Folgendes passiert, auf einmal sind wir so produktiv, dass wir ohne Ende produzieren könnten, dann braucht es keiner. Also das ist ein bisschen meine Sorge. Ja. Also dass das dann auch zusammenpasst. Ja schon, die Frage ist, wie viel. Es geht ja nicht nur um immer, es geht auch um wie viel. Wir haben doch alle ganz schöne Kapazitäten aufgebaut.
Definitiv. Es wird weniger werden, es wird sicher mehr an die Sanierung gehen.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, da wir dich, Carina, heute hier haben, dass wir über ein Thema sprechen, das wir in der Vergangenheit ein bisschen vernachlässigt haben, und zwar KI. Was bedeutet denn künstliche Intelligenz ganz konkret fürs Bauen? Welche Möglichkeiten siehst du da?
Also ich sehe viele Möglichkeiten, genauso wie in anderen Branchen, aber ich glaube, dass wir auch im Bau vor den gleichen Herausforderungen stehen, nämlich KI nicht einfach nur einsetzen, um KI einzusetzen. Es gibt einen Unterschied zwischen Machine Learning und einem einfachen Algorithmus. Also ich brauche nicht für alles eine KI. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man KI so einsetzt, wie man sie sinnvoll einsetzen kann, aber nicht glaubt, dass die einem alles abnimmt. Also wir wissen das alle, dass KIs halluzinieren, ja, dass man da nicht immer die richtige Antwort kriegt. Also ich glaube, es wird eine ganz wesentliche Kompetenz bleiben, trotzdem in der Lage zu sein, Plausibilitätsprüfungen zu machen und immer zu hinterfragen, ob das, was ich da bekomme, auch passt. Aber wenn wir diese Kompetenz bewahren oder entwickeln, gerade bei den jungen Leuten, dann glaube ich, gibt es ganz viele Möglichkeiten für KI. Also dass das wirklich Assistenzsysteme sind im Büro, aber eben auch auf der Baustelle in der Kombination mit Robotik oder mit Maschinen, dass die selbstständig autonom vielleicht auch fahren und gewisse Tätigkeiten machen können. Also da glaube ich, da gibt es schon ganz viele Möglichkeiten, um KI sinnvoll einzusetzen. Aber ich glaube, man muss immer darauf achten, dass man als Mensch der Entscheider bleibt.
Siehst du denn schon Anwendungsfälle, Anton, bei euch im Unternehmen?
Ja, klar, ich will vielleicht noch vorneweg sagen, ich glaube, die Grundvoraussetzung für einen vernünftigen KI-Einsatz sind saubere Datenstrukturen und eine hohe Datenqualität. Ja. Und da sehe ich schon noch einigen Aufholbedarf, den wir am Bau haben, denn unser projektorientierter Zugang verleitet eher, dass man schlampige Daten hat. Mm. Ja, weil die Daten ja am einzelnen Projekt oder Bauleiter liegen und dann will ich das irgendwie gesamthaft auswerten. Und ich sehe es, wir haben ja bei uns ein Data Warehouse aufgebaut und machen dort jetzt einerseits Dashboards und KI-Anwendungen. Und mir fällt auf, dass ungefähr 10-15, 20% der Datenfelder nicht sauber befüllt sind, ja, und die dann auch zu Verwirrungen führen oder zu Fehlanalysen führen oder zu Missinterpretationen führen. Das heißt, wir müssen unglaublich schnell, glaube ich, an Datenstrukturen und Datenqualität arbeiten. Und das ist ein bisschen mühsam, ja, weil das mein Gott, mir Bauleiter nicht sonderlich gern, ja, weil da sind wir gerne ein bisschen schlampig und ein bisschen schludrig und machen wir alles mit dem Handy und passt schon. Ja. Da, glaube ich, ist schon gefordert, dass die Datenqualität passt und vor allem wir brauchen umfassende durchgängige Daten im Unternehmen. Deshalb bin ich so ein Freund von Unternehmenssystemen und nicht von Projektsystemen, weil das Projektsystem hat einfach das Problem, dass es jeder wieder projektorientiert betrachtet und der eine macht so und die andere macht so und der nächste macht so und der dritte macht es gar nicht. Ja? Und am Ende wollen wir das auswerten und dann hat das so viele Lücken, dass es nicht funktioniert. Also vorneweg müssen wir mal über Daten reden, Datenstrukturen und Datenqualitäten. Und wenn ich Kollegen bei uns im Haus habe, da schauen sie mir alle groß an. Ich habe ja unser ERP-System, ja, ist ja toll. Ja. Und ich habe dieses und jenes. Ja. Also das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Dann haben wir schon Möglichkeiten. Wir haben einige bei uns KI-Systeme im Einsatz, sehr am Beginn. Wir haben in der Planung, glaube ich, große Möglichkeiten, wo man sie schon sehr flächendeckend einsetzt, ist im Bereich der Visualisierung. Ich habe das schon vor ein paar Jahren gesehen, dass die Visualisierung ein Nebenprodukt des BIM-Modells werden wird. Das kann ich jetzt sagen, das ist es jetzt, was wir da in Windeseile mit KI rausbekommen. Da braucht man keine eigene Visualisierungsstudios mehr. Das ist erledigt. Ja. Das machen wir jetzt selber im Haus bis zu filmen. Das ist eine super Geschichte. Der nächste Schritt wird sein, sicher Grundriss, Optimierungen, solche Themen da drinnen. Da hackeln die Systeme noch ein bisschen, sage ich jetzt einmal. Das ist teilweise noch zu abstrakt oder zu wenig nah auch an Randbedingungen. Ja, weil die wenigsten KIs kennen unsere OEB oder die Bauordnungen und es nutzt halt nichts, wenn das nicht mit berücksichtigt ist. Dann ist zwar nicht, was rauskommt, aber wenn der Abstand nicht stimmt, dann stimmt er halt nicht, dann kriege ich es nicht bewilligt. Also, aber ich glaube, dass in der Planungsoptimierung einiges dort drinnen liegt. Wir haben es natürlich in der Vertragsprüfung, wir haben es im Kaufmännischen für die Datenauswertung, solche Sachen, für die Texte im Marketing ist alles okay. Das Entscheidende wird sicher sein, aus meiner Sicht, dann das Thema Prozessanalyse und Prozessverbesserung. Also wie bekommen wir das hin? Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir irgendwo in der Größenordnung von 20% am Bau verwursteln. Also das hat uns Haus in deiner Umfrage gegeben, externe Studien gehen auch von so einer Größenordnung aus, dass wir das wirklich verwursteln. Und das ist aber sehr komplex, ja, wo wir es verwursteln, sind viele Einzelschritte. Und das einmal transparent zu erhalten, aufgezeigt zu bekommen, Verbesserungsvorschläge zu bekommen, da könnte uns die KI schon helfen, in unserem Datensauerhaufen irgendwas zu finden, was uns weiterbringt. Also das ist so meine große Hoffnung, weil dort liegt auch der große Hebel am Bau, ja, was wir dort wirklich, was wir dort hinunterlernen jeden Tag.
Das würde ich ganz gerne noch ergänzen, weil ich glaube, dass KI dann ja auch im Betrieb wahnsinnig gut eingesetzt werden kann, vorausgesetzt, dass das stimmt, was du jetzt gesagt hast, dass ich ein ordentliches Datenmodell habe. Also ich glaube, dass wir uns in Zukunft eigentlich das so vorstellen müssen, dass wir das Gebäude in der Realität bauen, aber dass wir gleichzeitig auch in einer virtuellen Realität eine Datensammlung zu dem Gebäude haben, mit dem wir dieses Gebäude dann aktiv steuern können. Und wenn man das so als Vision hat, dann hat man auch ein Ziel, warum man eine ordentliche Datenqualität macht. Also nicht nur, weil es dann selbst im Bauunternehmen hilft, aber dann, weil es auch ein Asset ist für denjenigen, der das Gebäude betreibt.
Trotzdem möchte ich jetzt nochmal von den Daten zu den Taten auf der Baustelle kommen. Carina, gib uns doch einen kleinen Überblick, welche automatisierten Prozesse da schon möglich sind. In welche Richtung wird da geforscht? Was könnte man denn automatisieren?
Also ich glaube, ein wichtiger Ansatz ist der kleinste Prozessschritt, der wiederholt werden kann. Also, dass man sich einfach wirklich den Prozess, den Bauablauf anschaut und dann schaut, wo gibt es Wiederholungen, weil dort macht es dann Sinn, etwas zu automatisieren und kann dann zum Beispiel ein Roboter diesen Schritt schneller, kann er kostengünstiger oder kann er vielleicht sicherer ausfüllen. Also da glaube ich, das sind so gute Ansätze. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, dort, wo es um Präzision geht, da hat das natürlich auch einen großen Vorteil. Wobei wir das in der Wagner Büro schon vor vielen, vielen Jahren gemacht haben, wenn wir so große Glasscheiben mit Punkthaltern einfädeln haben müssen. Also die Löcher in die Punkthalter, das ist so eine Präzision gefragt, über Kopf. Also da hat man schon ganz gerne einen Roboterarm zum Ansteuern gehabt. Und ich glaube halt, dass man auch sehr viel über sicherheitstechnische und gefährliche Situationen nachdenken kann. Also wo es schwierig ist und wo man den Menschen da einfach gut unterstützen kann. Aber es muss immer, also weniger gefährlich für den Menschen sein oder im Endeffekt effizienter, so einen automatisierten Schritt einzusetzen.
Anton, ich habe euren Malerroboter gesehen zum Beispiel. Ist das eine Technologie, die schon flächendeckend eingesetzt wird, die wirklich Vorteile bringt?
Also wir haben es ja bei uns als erstes Unternehmen in Österreich auf einer Baustelle getestet. Wir haben dort sehr gute Erfahrungen gemacht, aber es ist noch kein Modell, das flächendeckend einsetzbar ist. Aber wir werden es bei einzelnen Projekten zum Einsatz bringen. Das ist eindeutig klar. Warum noch nicht flächendeckend? Wir haben bei allen Technologien, egal ob das jetzt ein Malerroboter ist oder Mauerroboter ist oder Schallroboter ist, wir haben bei all diesen Technologien erst einmal gewisse Rüstzeiten, die wir dort benötigen, bis das Ding funktioniert, bis es am richtigen Platz ist, bis es sich auskennt, was zu tun hat. Und man braucht eine gewisse Fachexpertise, um die Dinge dann auch entsprechend zu programmieren. Das heißt, wenn man gewisse Fixkosten, die ich vielleicht im klassischen Zugang in diesem Ausmaß nicht habe. Und den muss ich dann natürlich umlegen, ja, auf die Menge dessen, was der Roboter dann dort erstellt. Das heißt, es wird eher was sein für eine gewisse Baustellengröße, aber eine gewisse Baustellengröße. Ja. Ja. Es macht keinen Sinn, im Einfamilienhaus einen Malerroboter einzusetzen, weil bis der dort weiß, was er zu tun hat, ist ein gut ausgebildeter Maler fertig. Also das heißt, es gibt gewisse Randbedingungen, die man dort hat. Da muss man auch den Bauablauf umstellen, damit der Malerroboter einsetzen kann, darf am Boden noch nicht sein. Ja? Das heißt, ich muss einen freien Boden haben, einen sauberen Boden haben, da kann er nicht Elektroleitung oder was anderes dort liegen oder sonstige Dinge, sonst funktioniert das nicht. Das heißt, auch diese Robotik braucht gewisse Voraussetzungen und die haben eher was mit Größe und Menge zu tun und natürlich auch mit Expertise zu tun. Ja? Aber wir sehen es als tolle Ergänzung, die wir sicher überall dort, wo Sinn macht, implementieren werden und abwickeln werden. Ich sehe aber noch nicht den ganz großen Gamechanger in Einzelrobotik. Ja, jetzt habe ich den einzelnen Prozess, okay, Malen etwas optimiert und macht es etwas günstig oder das Mauern irgendwie optimiert. Ich glaube, der große Gamechanger ist wirklich der komplette Prozessablauf, sage ich mal, über alle Phasen des Bauens und über alle Gewerke. Ja. Dieses Phasengewerke übergreifende Gesamtprozessoptimierung, ich glaube, dass dort der große Gamechanger drinnen liegt und das ist wesentlich komplexer als der einzelne Roboter. Ja, dann muss man auch alle Gewerke verstehen, man muss die Schnittstellen verstehen, die Übergänge verstehen, man muss manches völlig hinterfragen, wie es heute läuft, ja, und muss dann aber auch imstande sein, das dirigieren zu können. Und da haben wir jetzt ein ganz großes Problem am Bau, ja, weil wir sind ja nicht mehr Dirigenten unseres Orchesters. Wir sind ja fremdgesteuert. Ja, da gibt es irgendeinen anderen, ja, der dort dirigiert oder was tut. Wir sind einfach nicht eingespielt. Ja. Wir sind ein Orchester, so wenn sie aufwärmen. Ungefähr so ist der Bau. Ja. Wenn das alles quietscht und kracht und klingelt, bis es mal losgeht, so einstimmt, ja, so ungefähr läuft es am Bau. Und das halte ich für ganz zentral. Und deshalb sage ich, das Ganze wird nur funktionieren mit anderen Abwicklungsmodellen. Da bin ich zutiefst davon überzeugt, wenn es nicht den einen Dirigenten gibt, der Verantwortung trägt für Kosten, Qualität und Termine und wirklich, und da muss es spüren in Euro, wenn was schief geht, dann werden wir keinen gesamthaften Prozessablauf zustande bringen und dann nutzen uns auch die Einzelroboter nur bedingt ein bisschen was. Ja, das hilft uns halt, Personal zu sparen, aber that's it, das bringt uns nicht großartig weiter.
Carina, wir denken oft über den Hebel nach, den es bräuchte, um diesen großen Dirigenten zu finden. Hast du da schon eine Theorie? Wer könnte das beeinflussen? Wer könnte das verbessern?
Also ich glaube, dass das nicht Einzelpersonen sein werden, sondern ich glaube, dass die Antwort genau in der Kollaboration liegt, die der Anton am Anfang schon gesagt hat. Weil wir haben nach wie vor einen sehr arbeitsteiligen Bau mit vielen unterschiedlichen Firmen. Wir werden immer unterschiedliche Experten brauchen. Und ich glaube, der Dirigent, der muss so wie bei einem Orchester nicht selber die erste Geige spielen und die Entscheidungen treffen, sondern der muss einfach das schaffen, dass er aus all diesen Fachkompetenzen, aus all diesen Beteiligten ein großes Ganzes zusammenführt. Und das ist ein anderes Denken, als sich als großer Macher hinzustellen und zu sagen, ich entscheide das jetzt. Weil alles wird der eine nicht mehr wissen. Er muss dieses Know-how, dieses Wissen aus den Beteiligten herauskitzeln und zusammenführen. Und ich glaube, das sind andere Kompetenzen, die wir bisher bei den Projektmanagern noch nicht abfragen oder ihnen beibringen.
Das heißt, das Berufsbild verändert sich.
Ich finde schon. Ich finde, eine Kollaboration zum Managen braucht ein bisschen was anderes, als einfach nur der Macher zu sein. Das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich muss schauen, dass das alles gut zusammenwirkt. Und ich muss, glaube ich, mehr prozesshaft denken. Und da dürfen die Prozesse nicht bei den Unternehmensgrenzen aufhören.
Ja, man hat ja versucht, das jetzt in den letzten 10, 15 Jahren über sogenannte Projektsteuerer in den Griff zu bekommen. Das wäre eigentlich der Job, der das tun müsste. Allerdings ist das, glaube ich, sehr bürokratisch und sehr verrechtlich. Ja, die schauen ja eigentlich nur drauf. Das sind meines Erachtens überspitzt gesagt Dokumenteure des Versagens, ja, damit man dann wirklich weiß, wer dann die Schuld war. Ja. Und wenn man das Bummel rübergibt, und da kommen jetzt auch drauf, dass es das ja eigentlich nicht das ist. Ja. Also es braucht schon jemand, der fachkundig ist, der weiß, wie Bauen geht und was dort läuft und der sicher höhere soziale Fähigkeiten hat als heute. Ja, das Team dann auch motiviert. Das sind, glaube ich, der Dirigent ist gar nicht so ein schlechter Vergleich, oder vielleicht auch der Fußballtrainer ist gar nicht so ein schlechter Vergleich, weil der hat die Anstürmer und einen Verteidiger und einen Tormann. Genau. Ja. Also ich glaube, dass es eher sowas ähneln muss, ja, wie einem Trainer, ja, oder einem Dirigenten, der die irgendwie alle zusammenbringt und in einen Einklang bringt, ja, dass wirklich eine Mannschaft draus wird und nicht Einzelakteure, ja, genau, die sich da bewegen. Ja.
Genau.
Und das ist, glaube ich, die neue Aufgabe, also ein technisches Verständnis, aber auch eine hohe soziale Kompetenz, ja, und vor allem ein Prozessverständnis hat.
Denkt,
ja. Das, glaube ich, sind die neuen Fähigkeiten. Und vielleicht lassen wir mal das Juristische ein bisschen hinten. Ja. Das würde uns schon sehr helfen. Ich glaube, das hat uns schon ein bisschen geschadet in den letzten 2, 3 Jahrzehnten.
Carina, teilst du diese Einschätzung von diesen 20%, dass da so viel zu holen wäre, wenn man die Prozesse optimiert, wenn man darauf achtet, die Kultur zu verändern?
Also ich würde jetzt nicht mit Zahlen jonglieren, weil dabei gibt man sich eigentlich immer auf Glatteis. Ja. Aber ich kann nur aus meiner praktischen Erfahrung sagen, ich glaube, dass es ein hoher Prozentsatz ist. Und ich glaube auch, dass wenn man jetzt einmal die ganzen Technologien, was man mit denen erreichen kann, wenn man das einmal weglässt, dann ist der große Quantensprung eigentlich erreichbar, indem man dieses Zusammenwirken im Sinn, wie wir es gerade so vom Orchester gesagt haben, zu einer Symphonie, ja, wenn uns das gelingt, dann glaube ich tatsächlich, dass wir in der Größenordnung produktiver werden können. Also ich glaube, dass das, der Spielraum da ist. Aber das ist halt nicht so einfach, weil du hast jetzt auch das Wort Kultur in den Mund genommen. Es braucht, glaube ich, eine Betrachtung der Technologie, der Digitalisierung. Es braucht natürlich eine Betrachtung der Prozesse, der Regeln, haben wir auch schon gehabt. Aber es braucht halt auch eine Betrachtung des Menschen. Und die ist wahrscheinlich die größte Herausforderung mit all seinen psychologischen, soziologischen Aspekten. Und da das Ganze so zum Orchester zusammenzuführen, da fehlt uns Technikern schon noch ein bisschen das Fingergespür oder auch das Know-how. Also da haben wir schon noch was zum Aufholen. Aber Aufholen bedeutet immer Verbesserungspotenzial.
Über diese Schnittstelle von Mensch und Maschine möchte ich jetzt sehr gerne sprechen. Anton, du hast vorher schon darüber gesprochen, dass jede neue Technologie auch neue Herausforderungen mit sich bringt, dass gewisse Prozesse auch komplexer werden dadurch, dass sie digitalisiert werden. Wie ist denn da deine Erfahrung? Wie schafft man es, die Prozesse so vorzubereiten, damit man sie dann auch positiv digitalisieren kann?
Na, ich glaube, wichtig ist, dass man mal erst sein Ziel hat, ja, und das Ziel muss halt, glaube ich, schon lauten, dass man dann effizienter oder fehlerfreier wird. Das ist, glaube ich, meine Grundvoraussetzung. Und dann bedarf es natürlich einer Ist-Analyse der einzelnen Prozesse und dann eines neuen Soll-Prozesses, den man in dem Zuge hinterfragt und sagt, okay, was können wir anders machen, was lassen wir weg, wie können wir das Ganze dann dort besser auch digital umsetzen. Und dann muss man relativ rasch die betroffenen Personen ins Boot holen und davon überzeugen, dass es dann besser wird, ja, wenn man das Ganze mal umgesetzt hat. Und das ist eigentlich fast die größte Herausforderung, denn fast bei jedem Digitalisierungsprojekt erlebt man dann irgendwann den Gang durch die Wüste Gobi, ja, wo man das Gefühl hat, drehen wir doch nicht lieber um, ja, es war doch früher besser, oder gehen wir jetzt durch. Ja, und da muss man dann einmal durch. Ja. Und wenn man das dann geschafft hat, dann wird jeder am Ende sagen, nein, wir wollen nicht mehr zurück in die alte Welt. Aber dieses Durchgehen, das ist durchaus sehr anstrengend und anspruchsvoll. Ja. Und da darf man nicht sofort aufgeben. Und das ist schon etwas, was mir in der Branche ein bisschen auffällt, gerade auch beim Thema BIM. Ja, da fehlt halt oft ein bisschen die Konsequenz und das Durchhaltevermögen von vielen, ja, die sagen, hat die gleich funktioniert, lassen wir das bleiben, so ein Schmauden. Ja, braucht keiner, tun wir einfach nicht. Ja. Das sind nicht alles Dinge, die nicht so einfach sind, ja, wo man wirklich dann sehr intensiv dranbleiben muss. Das ist dann einmal mit natürlich auch finanziellen Herausforderungen verbunden oder personellen Herausforderungen verbunden, das zu tun. Aber das sind durchaus sehr mühsame Projekte, ja, und da spielt der Faktor Mensch schon eine große Rolle. Ja. Weil keiner sagt, hurra, jetzt machen wir wieder was Neues, ja, endlich. Ja. Tun wir das wieder anders, wie wir es bisher gemacht haben. Da braucht es Überzeugungsarbeit. Und deshalb ist Digitalisierung schon ein Born, wirklich dicker Bretter. Das muss man ganz offen sagen. Das ist keine Schnellschussgeschichte. Und aus dem heraus bin ich ja kein Freund von diesen Schnellschuss-Apps. Ja. Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren erlebt, hunderte von Startups, die tolle Ideen haben, aber immer noch am Prozess an einem Einzelding mit einem Quick-Win, ja, ist toll, über App, geht alles viel besser, aber kein gesamthaftes Bild. Ja. Und das, glaube ich, wird auch wieder wegfallen, ja, das wird sie wieder reduzieren, das wird alles aufhören. Wir brauchen gesamthafte Betrachtungen einer neuen Zusammenarbeit, eines neuen Ablaufes, und das ist nicht einfach, das ist ein langwieriger Prozess.
Carina, du hast vorher schon gesagt, dass Techniker Fingerspitzengefühl brauchen, damit die Mitarbeiterinnen eine neue Technologie als Entlastung empfinden und nicht als zusätzliche Belastung. Was würdest du denn da im persönlichen Umgang empfehlen? Was braucht es am Anfang, wenn man eine neue Technologie einführen möchte?
Also was ich glaube, das wichtig ist, ist von Anfang an die Menschen mitzunehmen, die dann damit arbeiten sollen. Das kann man machen, indem man sie einfach nur, sag ich jetzt mal, informiert, dass sie einfach wissen, was wird jetzt geplant, was wird gemacht, wie läuft das. Das kann man aber machen, indem man sie auch an diesem Prozess der Entwicklung teilhaben lässt. Weil alles, wo ein bisschen was von mir drinnen ist, das akzeptiere ich dann auch ganz anders. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, egal ob man jetzt eine Software einführt oder irgendeine Technologie einführt, dass man sich die Rückmeldungen von den Leuten in der Operativen holt. Also, dass man immer wieder zurückmeldet, kommt, wo läuft es schief, ja, wo kann man was verbessern. Und je aktiver die Leute an diesem Prozess dabei sind, desto besser ist auch die Umsetzung und ich kann das Produkt weiterentwickeln. Also die Leute mitzunehmen, finde ich ganz, ganz elementar wichtig.
Wie wichtig ist es denn beim Einsatz neuer Technologien, dass gewisse Aufgaben dann dem Menschen weggenommen werden, weil die jetzt ersetzt werden? Und welche Aufgaben müssen unbedingt zwingend beim Menschen bleiben? Wie würdest du das beschreiben?
Also sehr vereinfacht würde ich sagen, ganz generisch, alles, was ich eh nicht machen will, das kann sehr gern der Computer oder die KI oder der Roboter für mich erledigen. Aber die, wo es um Entscheidungen geht, wo es um die Zukunft geht, um Strategieentwicklung, das finde ich sollte bei Menschen bleiben. Das ist jetzt aber sehr generisch und ich glaube, im Kleinen, in der Anwendung muss man einfach einmal schauen, wo kann man sinnvollerweise solche Technologien einsetzen. Und die menschliche Stärke heranzuziehen, diese Technologie zu verbessern. Und ich muss dann natürlich aber als Mensch vielleicht auch teilweise loslassen können und sagen, okay, das mache ich in Zukunft nicht mehr. Ja, auch wenn ich total gern Excel-Tabellen mache, werde ich vielleicht irgendwann einmal sagen, okay, lass mal das die KI machen, die kann schönere Formatierungen erzeugen als ich.
Anton, ein Wort noch zu eurem Employer-Branding. Ihr versucht ja ständig neue Leute anzuziehen, und mit dieser Veränderung des Berufsbilds braucht man ja auch andere Ausbildungen, ein anderes Vorleben vielleicht. Inwiefern verändert das bereits die Art und Weise, wie ihr eure Bewerberinnen aussucht?
Ja, absolut. Klarerweise, erstens sind wir sehr breit aufgestellt und decken viele Bereiche der Wertschöpfungskette ab. Allein aus dem heraus ergibt sich, dass wir viele verschiedene Berufs- und Ausbildungs- und Rollenbilder bei uns im Haus haben. Und wir merken, dass wir halt auch durchaus attraktiv für jene Mitarbeiterinnen sind, denen vielleicht die klassische Art zu bauen so auch nicht mehr gefällt und wo sie da einfach die Zukunft nicht mehr sehen und sagen, ich würde es gern irgendwie anders machen. Ich habe eine Idee, wie man gewisse Dinge besser machen kann. Ja, das ist, glaube ich, für uns ganz entscheidend. Dass wir ihnen da auch die Möglichkeit geben, das so zu tun und dort sich ein bisschen auszuleben und die Dinge anders zu gestalten. Und da merkt man schon, speziell in der Jugend, dass es da viele gibt, die sagen, na so, wie ihr das gemacht habt, sage ich jetzt mal, da draußen auf der Baustelle jeden Tag streiten, ja, ob man diese jedes bezahlt bekommt oder nicht, ja, das kann die Zukunft nicht sein, ja. Ich will, dass wir dort ein nettes Team sind, dass wir gut zusammenarbeiten, dass wir ein schönes Projekt abliefern und dass am Ende alle zufrieden sind. Ich sage mal, man wird dann attraktiv für solche Leute, die Dinge anders machen wollen, ja. Also wir ziehen sind wenige die Gladiatoren an, ja, die am liebsten mit zwei Schwertern da in der Arena unten kämpfen und schauen, wie sie das voranbringen. Wir ziehen eher die Leute an, die irgendwie anders, anders denken. Und da gibt es durchaus interessante Lebensläufe, ja, die auch aus anderen Ecken kommen, die dann spannende Sorge, spannende Ideen ins Unternehmen einbringen. Und das ist, glaube ich, so unser Schwerpunkt, wo wir versuchen, einfach dann diese jungen Menschen anzuziehen.
Woran würde man denn in 10, 15 Jahren erkennen, dass Mensch und Maschine gut zusammengewachsen sind, dass sich da ein schönes Zusammenspiel ergibt, Carina?
Na, erkennen würde man es hoffentlich an der Zufriedenheit der Menschen, dass das gut funktioniert. Ich glaube auch, dass man da vielleicht ein Stück weit die Einstellung ändern muss und so ein bisschen denken, wie ich arbeite in einer Partie. Also dass es so eine Human-Robot-Interaction zum Beispiel gibt, also wo die Maschine wirklich einfach eine Arbeitskraft ist, mit der ich zusammenarbeite. Aber ich glaube, dass es halt immer wichtig ist, dass das Wohl des Projektes oder das Wohl des Menschen ultimativ, wenn wir es noch weiter denken, einfach das Ziel ist. Also wenn wir das immer den Leuten auch vermitteln, die damit arbeiten, dann glaube ich, kann das erfolgreich sein und dann können wir auch die Leute mitziehen, dass sie das akzeptieren.
Dann hätte ich für dich, Anton, auch noch eine abschließende Frage in diese Richtung. Woran würde man denn sehen, dass Fortschritt in der Baubranche nicht nur technisch, sondern auch menschlich gelungen ist?
Ich glaube, man würde es daran sehen, dass es eine hohe Zufriedenheit der Mitarbeiter am Bau gibt, ja, dass wir wieder attraktiv auch für junge Menschen sind. Und relativ einfach, wenn es am Gericht keine Bauprozesse mehr gibt, dann haben wir gewonnen.
Ja, das ist ein super KPI. Ja. Sehr gut. Dann darf ich mich vielmals für das Gespräch bedanken. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst, liebe Carina.
Sehr gerne.
Und danke dir, Anton, für eine weitere Episode. Das war Die Zukunft baut mit Carina Breitwieser und Anton Rieder. Wir haben heute gehört, die Zukunft des Bauens entscheidet sich nicht allein an neuen Technologien. Maschinen können unterstützen, sie können uns produktiver machen. Aber echter Fortschritt entsteht dann, wenn der Mensch weiterhin im Mittelpunkt steht. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hört gerne auch die weiteren Episoden von Die Zukunft baut mit auf www.riederbau.at und überall, wo es Podcasts gibt. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt:
Riederbau. Die Zukunft baut mit.